Lieben, und herzlich willkommen zu Health Up Your Life, deinem Podcast für ein gesundes und glückliches Leben. Ich freue mich riesig, dass du da bist, auf Play gedrückt hast. Ich bin Samira und sitze hier gemeinsam mit meiner lieben Freundin, der Marlene Haberscheid von Modern Sangha. Hallo Marlene.
Hallo Samira und hallo an alle, die jetzt heute eingeschaltet haben.
Ja, wir sind gerade tiefenentspannt. Wir haben nämlich gerade eine wunderschöne Meditation hinter uns und ja, wollen euch jetzt Good Vibes und Good Energy auf jeden Fall zu euch nach Hause schicken. Bevor wir das tun, vielleicht auch in einer kleinen Endmeditation mit euch, werden wir erstmal über ein anderes Thema sprechen, was in aller Munde ist seit jetzt vielen, vielen Jahren. Und zwar geht es um das Thema Burnout-Syndrom. Und vielleicht habt ihr auch schon mal über Burnout-Syndrom etwas gehört, etwas gelesen. Es kommen immer viele Fragen zu dieser Thematik auf, was es eigentlich genau ist, wie man es abgrenzen kann, vielleicht zur Depression, wie man es wirklich klassifizieren kann und was man auch tun kann, um präventiv kein Burnout zu bekommen, beziehungsweise wenn man eins hat, dieses auch wieder zu bewältigen und positiv aus dieser Situation herauszukommen, weil letzten Endes ist es eigentlich wie ein ziemlich fieser, grippaler Infekt, den du auch wieder überwinden kannst und aus dem du auch wieder gesund und gestärkt herauskommen kannst. Ja, Marlene, du bist heute bei uns, weil du auch diesen Weg gegangen bist, von einer sehr, sehr stressigen Phase in deinem Leben durch ein Burnout bis jetzt zu einem neuen Weg, den du gefunden hast. Vielleicht möchtest du uns kurz erzählen, was du jetzt gerade tust und was gerade deine Aufgabe ist und deinen Weg, den du gerade begehst, und dann spinnen wir das Rad von hinten nochmal auf und schauen, wie du da hingekommen bist.
Ja, super gerne. Also ich freue mich total, heute hier sein zu dürfen und auch gerade zu dem Thema vielleicht ein paar meiner eigenen Erfahrungen teilen zu dürfen, denn ich selbst wurde mal mit einem Burnout-Syndrom oder einer Anpassungsstörung diagnostiziert. Und darüber werden wir dann auch später nochmal im Detail ein bisschen drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist oder was für Erlebnisse ich in dieser Zeit hatte, und habe jetzt aber vor einem halben Jahr einen komplett neuen Weg eingeschlagen, habe dazu ein Unternehmen gegründet. Samira hat es ja schon anfangs erwähnt. Also ich bin ein Ein-Mann- oder Ein-Frau-Unternehmen und das Unternehmen heißt Modern Sangha, und die Vision oder die Mission, die ich mit diesem Unternehmen erfüllen möchte, liegt darin, einfach meine Erkenntnisse, meine Erfahrungen durch meine Arbeit zu teilen, und arbeite jetzt als Mentorin und auch Yoga-Lehrerin. Und also ich biete Coaching-Programme für Einzelpersonen, aber auch für Unternehmen, um einfach wieder zu einem bewussteren und vor allen Dingen liebevolleren Umgang mit uns und mit unseren Mitmenschen zu finden.
Ja, das ist ein guter Stichwort, auch vor allem mit uns zu finden, weil Burnout-Syndrom ist ja auch letzten Endes ein Mangel an Selbstliebe, den wir zu uns selbst haben. Du hast zu Anfang gesagt, Burnout bzw. Anpassungsstörung, erster Step, vielleicht hier etwas Klarheit zu verschaffen, denn Burnout-Syndrom, so wie wir es umgangssprachlich benutzen, gibt es gar nicht wirklich als Klassifikation in unseren Klassifikationssystemen, die wir ja in der Medizin und auch in der Psychologie haben. Hauptsächlich wird tatsächlich ein Burnout-Syndrom als eine Anpassungsstörung klassifiziert. Sprich, Anpassungsstörung ist nicht, dass man jetzt keine Lust hat, sich mehr jetzt mit anderen Menschen zu befassen und jetzt beschließt, ich mache jetzt irgendwie my way, sondern Anpassungsstörung ist die Summe von vielen Ereignissen oder einem sehr extremen Ereignis, mit dem wir nicht mehr klarkommen oder das wir nicht mehr bewerkstelligen können, und sich daraus halt so eine gewisse Überforderungssituation einschleicht, auf die wir nicht mehr reagieren können. Und diese Symptome, die dann aus dieser Anpassungsstörung entstehen, können zahlreiche sein. Also es sind körperliche, sowohl auch als seelische Symptome, die so vielfältig sind, dass man sie auch überhaupt gar nicht klassifizieren kann, weil jeder Mensch auf eine Belastungssituation, ein Ereignis, ein lebensverändertes Ereignis ganz anders reagiert als vielleicht der andere. Deswegen ist es so schwierig, da eine einheitliche Form zu finden, was wirklich dann Burnout oder auch Anpassungsstörung ist. Und ich glaube, deswegen konnten sich auch die Mediziner, Psychologen, Psychiater dieser Erde noch nicht wirklich einigen, wo man denn dieses Burnout-Syndrom eigentlich hinstecken sollte. Der Name sagt es natürlich schon, Syndrom, das heißt, es ist eine Ansammlung von vielen Symptomen, die sich zu einem Krankheitsbild zusammenschließen. Und Burnout sagt ja auch schon aus, kommt aus dem Englischen, es bedeutet ausgebrannt sein von einer Situation oder von einer Anhäufung von Situationen, was natürlich so ein bisschen in unserer Leistungsgesellschaft besser klingt, als zu sagen, ich habe vielleicht eine Depression und ich bin überfordert damit und wirke deswegen schwach in meiner Position, und wir verfolgen da tatsächlich auch dieses Stigma, was wir halt einfach in unserer Gesellschaft momentan haben, irgendwie stark zu bleiben, zu sagen, man ist halt super gestresst, man ist belastet, man hat
man ist besonders leistungsfähig.
Genau, man ist besonders leistungsfähig, genau, und hat so ein Durchhaltevermögen und bloß nicht irgendwie Schwäche sich eingestehen. Und dementsprechend ist natürlich das Wort Burnout ein bisschen gesellschaftsfähiger geworden, als zu sagen, ich habe eine Depression. Tatsächlich kann man aber auch Burnout und Depression nicht gleichsetzen. Das will ich damit auch überhaupt gar nicht sagen. Das ist auch eine sehr, sehr diffizile Sache, weil die ein oder anderen Therapiemöglichkeiten bei einem Burnout vielleicht bei einer Depression wieder kontraproduktiv sein könnten und die depressive Symptomatik tatsächlich dann auch verstärken und verschlimmern. Deswegen ist es eigentlich immer eine ganz, ganz individuelle Form und individuelle Betrachtung von jedem Einzelnen zu schauen, okay, wo kommt es denn gerade her? Was ist deine persönliche Lebensgeschichte, deine persönliche Lebenssituation gerade jetzt? Wie lange hast du diverse Symptomatiken vielleicht schon? Und zu schauen, wo ist da so ein bisschen die Ursache gelegen und was sind deine Symptome? Und im nächsten Schritt zu schauen, okay, ist es eher eine depressive Verstimmung, die du hast? Ist es was du vielleicht auch schon mal in der Vergangenheit hattest? Oder ist es auch etwas, was aufbauend auf einem Trauma wieder jetzt erwacht sozusagen und eine Form oder eine Aktivierung einer posttraumatischen Belastungsstörung? Also du siehst, es ist gar nicht so einfach, da partout zu sagen, ich habe jetzt einen Burnout und damit ist alles sozusagen geregelt, sondern es umfasst viele Faktoren, die man immer individuell betrachten sollte. Ja, liebe Marleen, was war denn dein erster Berührungspunkt mit dem Wort Burnout?
Ja, also ich meine, natürlich habe ich in der Vergangenheit auch schon oft von Burnout-Syndrom gehört. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, witzigerweise habe ich es in meinen Gedanken eher mit einer Depression gleichgesetzt und habe deswegen auch immer gedacht, ja, sowas kann mir nicht passieren, weil ich bin ja von der Art her ein total offener, lebensfroher Mensch und habe auch depressive Menschen eher so in der Kategorie selbstmordgefährdet oder so gesehen. Und da ich ein sehr optimistischer und lebensbejahender Mensch bin, habe ich eigentlich immer gedacht, sowas kann mir überhaupt nicht passieren, und habe mich auch nie tiefer wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt und habe das eher so, das ist was für schwache Leute und ich bin nicht schwach und deswegen kann mir sowas nicht passieren, einfach weggeschoben.
Bis zu dem Punkt, wo es dann doch passiert ist.
Genau, also ich muss dazu sagen, ich habe eine etwas stressigere Zeit auf der Arbeit gehabt und habe das aber auch nicht als besonders stressig im Vergleich zu anderen Situationen oder so angesehen. Das erste Anzeichen hatte ich, also mein Partner und ich haben in der Zeit eine Fernbeziehung geführt. Mhm. Ich habe in Berlin gewohnt und er war übers Wochenende bei mir gewesen und wir hatten so das kleine Ritual, dass ich ihn dann sonntags immer wieder an den Flughafen gebracht habe und er dann wieder nach Frankfurt geflogen ist. Und an einem Sonntagabend, als es mal wieder so weit war, dass ich ihn zum Flughafen bringen wollte, lag ich halt auf der Couch und war ziemlich müde und habe auch gesagt, es tut mir furchtbar leid, aber ich schaffe es heute nicht, dich zum Flughafen zu bringen. Mein Partner war dann ein bisschen verwundert und meinte dann, das ist natürlich kein Problem, ich komme auch irgendwie anders an den Flughafen, aber ehrlich gesagt, ein bisschen merkwürdig ist es schon. Mhm. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass du dich in den letzten Wochen ein bisschen verändert hast, und tu mir doch bitte einen Gefallen und geh vielleicht morgen mal zum Arzt und rede mal mit dem Arzt darüber, und vielleicht kannst du dich ja ein paar Tage krank schreiben lassen und mal wieder dich ein bisschen erholen und ausspannen, weil du schon sehr erschöpft irgendwie wirkst.
Und wie war deine Reaktion auf seinen Impuls? Also konntest du es in dem Moment annehmen oder warst du eher so ein bisschen verärgert vielleicht auch darüber, dass er das jetzt sagt?
Ja, also ich hatte schon gemerkt, dass ich angespannt bin, dass ich ein bisschen, vielleicht ein bisschen heftiger auf manche Situationen reagiere und dass ich mich definitiv ein bisschen müde fühle und dass mir vielleicht ein paar Tage ganz gut tun würden. Insofern fand ich das eigentlich sehr nett von ihm, dass er sich da so um mich gesorgt hat und dachte halt auch, klar, dann gehe ich halt irgendwie mal zum Arzt. Schadet ja auch nichts, mal sich darüber zu unterhalten.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Im Zweifel verschreibt er vielleicht einfach irgendwie was und wird schon gut wieder.
Gut ist, genau.
So eine Thematur. Das heißt, du hast es dir auch zu Herzen genommen und bist dann auch zum Arzt gegangen.
Ja.
Und wie war das beim Arzt?
Genau, also beim Arzt habe ich dann, muss ich auch noch mal dazu sagen, glücklicherweise eine total tolle Ärztin kennengelernt und getroffen, die sehr individuell mit ihren Patienten umgeht und hatte dann eine etwas längere Sitzung, bei der ich dann auch mehrfach in Tränen ausgebrochen bin, in der Situation, in der ich geschildert habe, wie ich mich im Moment fühle, was mir dann auch ein bisschen überraschend gezeigt hat. Allein die Tatsache, dass ich da so in Tränen ausbreche, dass da sich doch ein bisschen was angestaut hat in den letzten Wochen. Und naja, dann drehte sie sich halt um und hatte angefangen, irgendwas in ihren Computer einzutimmern und schob mir dann meine Krankmeldung über den Tisch und meinte so, ich habe jetzt mal die erste Krankmeldung für 4 Wochen. Und daraufhin war ich halt ein bisschen schockiert. Also ein bisschen schockiert insofern, dass ich halt komplett ausgerastet bin und ihr gesagt habe, dass das überhaupt nicht geht, weil ich gerade an einem total wichtigen Projekt arbeite und dass ich mir das nicht erlauben kann, jetzt so lange krankgeschrieben zu sein. Und daraufhin lächelte sie nur und meinte, ist klar, ist immer alles total wichtig. Und meinte dann so, wir sehen uns in 2 Wochen schon wieder und ich gebe Ihnen jetzt 2 Wochen Zeit, eine Therapeutin zu finden.
Aha.
Und dann dachte ich, hä, warum soll ich denn eine Therapeutin suchen? Das verstehe ich irgendwie gerade nicht so ganz. Und er meinte sie so, ich bin Allgemeinmedizinerin, aber ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich nicht die letzte Krankmeldung war, die ich Ihnen gebe. Und deswegen nehmen Sie sich jetzt mal eine Woche Zeit und schlafen Sie sich mal aus und kommen Sie irgendwie mal wieder klar. Und ich weiß auch, die Suche nach Therapeuten in Berlin kann manchmal ein bisschen schwierig sein. Deswegen suchen Sie sich einen Tag, an dem Sie gut gelaunt sind und fangen Sie dann wirklich mal an, die Liste der Psychotherapeuten abzutelefonieren in Ihrem Stadtteil. Und dann gehen Sie da bitte einfach mal hin und machen Sie einen Termin und in 2 Wochen sehen wir uns wieder, um einfach mal zu gucken, wie weit Sie jetzt mit der
Suche voranschreiten konnten.
Ja.
Okay. Wie lange hat es gedauert, bis du jemanden gefunden hast?
Also ich habe mir tatsächlich eine Woche lang erstmal Zeit gelassen, überhaupt mal kurz mit der Situation klarzukommen. Das war nicht so einfach. Und hatte dann aber Glück, dass ich mir wirklich meine Liste, ich glaube, von 25 Therapeuten rausgesucht habe, die ich dann systematisch alle abtelefoniert habe. Dabei ist ja auch oft der Fall, dass wenn die Therapeuten nicht in Gemeinschaftspraxen sozusagen organisiert sind, häufig nur eine Mobiltelefonnummer haben, wo man erstmal auf einen Anrufbeantworter spricht und dann quasi auf Rückmeldungen wartet. Aber ich habe dann innerhalb dieser ersten 2 Wochen schon meinen ersten Therapietermin gehabt und wurde bei der Therapeutin, bei der ich dann letzten Endes auch meine Therapie gemacht habe, zu einer Anamnese eingeladen, wo ich erstmal gedacht habe, Langnese, ich dachte, das wäre Eis. Was ist denn eigentlich eine Anamnese?
Dazu vielleicht gleich nochmal mehr, was es damit auf sich hat. Aber mich interessiert noch total und vielleicht auch euch da draußen, wie so deine erste Reaktion war, als du vom Arzt nach Hause gekommen bist. Und hat sie da schon gesagt, ich glaube, sie haben Burnout? Oder hat sie einfach nur gesagt, so, schauen wir mal, wie das jetzt gerade so abläuft und wie hast du dann darauf reagiert?
Also sie hat noch gar keine Mutmaßung oder ich weiß nicht, wie man sowas dann nennt. Irgendwie
eine Diagnose gestellt.
Genau, sie hat noch überhaupt keine Diagnose gestellt, sondern hat einfach nur gesagt, ich glaube, da ist was, was sich ein Therapeut vielleicht irgendwie mal angucken sollte. Und ich bin da halt einfach nicht der Profi auf dem Fachgebiet. Also ich habe erstmal gefühlt eine Woche lang durchgeheult. Also ich hatte voll Angst. Sie hatte schon angekündigt, dass es wahrscheinlich nicht die letzte Krankmeldung war. Ich hatte keine Ahnung, wie lange sowas dann ungefähr dauert. was da jetzt passiert, mit welchen Themen ich mich da jetzt so auseinandersetzen muss, die dann da auf mich zukommen. Und die Gefühle waren eine Mischung aus Erschöpfung, ein bisschen Unsicherheit und Angst und definitiv auch Schuldgefühle, weil ich hatte da dieses stressige Projekt am Laufen und hatte das Gefühl, ich lasse jetzt mein Team im Stich. Und mein Problem war ja auch so ein bisschen, ich hatte schon eine gewisse Resistenz dagegen anzuerkennen, dass ich jetzt tatsächlich krank bin, also weil ich war nicht erkältet, mein Körper hat funktioniert, alles war super. Und ich habe mich angefühlt wie ein Lügner, der gerade so tut, als ob er krank wäre und zu Hause bleibt und die anderen mit der ganzen Arbeit im Stich lässt.
Nur, dass du halt nicht körperlich offensichtlich krank warst, sondern halt einfach, dass deine Psyche eine gewaltige Pause gebraucht hat. Und aber hattest du auch körperliche Symptome in dieser Zeit oder auch davor?
Also ich habe die dann erst so, nachdem ich die Diagnose und alles sozusagen dann hatte und das langsam so in den Prozess gekommen ist, erkannt, dass da definitiv Veränderungen stattgefunden haben. Aber in dieser ersten Phase oder in dem ersten Moment habe ich das noch nicht so bewusst wahrgenommen oder noch nicht so in Zusammenhang bringen können.
Man denkt ja auch ganz oft, das ist auch jetzt mal normal, dass ich eine Erkältung habe oder dass ich irgendwie Kopfschmerzen habe oder irgendwie mich jetzt gerade mal schwach fühle. Ja. Ne? Also klar, wir haben ja auch alle irgendwie viel Arbeit oder viel zu tun und viele Dinge irgendwie so in unserem Leben. Und das wird ja auch alles immer, immer mehr. Und ich glaube, da sind einfach so schon so diese Frühzeichen einfach gar nicht mehr als Frühzeichen wahrzunehmen, weil wir sie irgendwie gefühlt alle haben. Umso schwieriger ist es dann natürlich dann auch Richtung, oder also das auch ernst zu nehmen, beziehungsweise zu sagen, okay, hey, ich merke schon, mein Körper, der sendet mir irgendwas, auch wenn es nur latent ist und irgendwie wieder jetzt eine Erkältung ist. Aber selbst eine Erkältung ist halt nach der zweiten, dritten Erkältung im Jahr vielleicht auch dann einfach schon wieder zu viel, dass man da so ein bisschen sensibler wird für sich und seinen Körper. Okay, das heißt, du bist dann das erste Mal zu deiner Therapeutin gegangen. So.
Genau, also ich hatte dann den ersten Termin, saß dann da im Wartezimmer, habe dann halt eben diesen Langnese am Langnesebogen bekommen.
Was halt alles.
Und also man kann sich das vorstellen, das waren so ungefähr 10 DIN A4 Seiten mit unterschiedlichen Fragen. Und ich sollte dann in Bezug auf einen Zeitraum der letzten 2 Wochen beurteilen, auf einer Skala von 0 bis 5, wie stark das halt eben auf mich zutrifft. Und da waren halt auch also Fragen über mein Essverhalten, über mein Gewicht, über wie ich schlafe, wie gesund ich mich fühle, emotionale Verhaltensmuster, aber halt auch so Fragen, ob ich Stimmen höre. Und ich habe da erstmal auch mit einer ziemlich krassen, ich weiß gar nicht, wie ich das sage, ich bin richtig zynisch gewesen und saß halt in diesem Wartezimmer, habe die Frage gelesen, hören Sie manchmal Stimmen? Und ich dachte mir so, ja, wer denn eigentlich nicht? Also was ist denn hier los? Ständig höre ich Stimmen. Und also ich kam mir schon so ein bisschen vor, als ob ich jetzt hier im Kuckuckland irgendwie gelandet wäre. Und habe aber die Fragen mit einem gewissen Humor und mit aber so nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet. Und habe dann den Fragebogen abgegeben, bin dann in das Zimmer zu meiner Therapeutin reingekommen. Die hat mich eigentlich eine Stunde einen Monolog führen lassen darüber, wie es mir geht. Und hat sich permanent mit so einem Pokerface Notizen gemacht, was mich extrem verunsichert hat. Und hatte auch diesen Anamnesebogen vor sich in der Hand. Und ja, am Ende dieser 60 Minuten, in denen ich auch sehr viel geweint habe, guckte sie mich dann an und meinte, gut, Frau Haberscheid, also Sie haben eine mittelschwere Anpassungsstörung, wo ich mir dachte, was auch immer das jetzt gerade heißt. Und Sie können mit 6 bis 12 Monaten Arbeitsunfähigkeit rechnen. Okay, bam.
Krass. Ja. Da war wahrscheinlich die erste Reaktion auch eher so ein bisschen Terror und Unverständnis. Oder konntest du das gut annehmen?
Also ich habe das gar nicht so richtig verstanden, was das jetzt irgendwie bedeutet. Und dann, weiß ich noch wie heute, das war so unfassbar lustig, weil es so bezeichnend wirklich für meine Situation damals war. Ich habe dann aus meiner Tasche ein Notizbuch und einen Stift rausgeholt und habe sie angeguckt und habe dann gesagt, okay, was ist meine Hausaufgabe? Und dann hat sie so leicht die Stirn gerunzelt und mich angeguckt und gemeint, was ich denn jetzt meine. Und ich so, ja, was kann ich jetzt tun, damit ich so schnell wie möglich hier wieder rauskomme? Und dann meinte sie so, ah, interessant. Mhm. Also wir haben hier so einen kleinen Overachiever irgendwie vor uns, was ja auch so eine typische Symptomatik ist, warum ich überhaupt in so eine Situation gekommen bin. Ja. Und ja, dann meinte sie so, gut, Sie wollen eine Hausaufgabe, ich gebe Ihnen gerne eine Hausaufgabe. Halten Sie es einfach aus. Ich dachte nur so, hä, was? Was soll ich denn aushalten? Was soll ich denn tun? Ich verstehe jetzt nicht, was kann ich denn aktiv tun, um meine Situation zu verbessern? Ja. Und sie so, was macht Ihnen denn Spaß? Und ich dachte so, hä, wie, was macht mir Spaß? Und sie so, tun Sie einfach das, was Ihnen gut tut, schlafen Sie, haben Sie eine gute Routine, kochen Sie sich was Leckeres zu essen, treffen Sie sich mit Freunden. Und das hat sich so falsch in dem Moment angefühlt, weil ich halt so dachte, hey, Moment mal, ich bin jetzt gerade krankgeschrieben und ich weiß, dass ich nicht krank bin. Ich kann arbeiten und jetzt soll ich irgendwie Dinge tun, die mir Spaß machen und irgendwas aushalten. Was redet diese Frau denn da eigentlich
passt
gerade?
Passt eigentlich nicht zusammen in dieser Welt.
Genau,
gerade,
es passt überhaupt nicht zusammen und es war irgendwie, ich habe mich nur darauf gefreut, dass in der nächsten Woche wieder der nächste Termin ansteht und ich irgendwie diese eine Woche rumbekomme, in der ich irgendwas aushalten soll. Mhm.
Versuche mir gerade vorzustellen, wie das war. Klar, wenn man in dieser Struktur halt einfach drinne ist, in der du ja auch echt lange drinne warst, ist es halt im ersten Moment so, ja, nee, das funktioniert jetzt eigentlich nicht für mich, weil ich kann ja arbeiten. Und es sind natürlich dann wieder zwei komplett verschiedene Welten, die da aufeinander prallen. Ja, und das heißt, du bist dann nach Hause gegangen und hast erstmal nichts gemacht.
Ja.
Oder hast du schon angefangen, auch vielleicht dein Umfeld damit auch, dir Infos zu holen, oder umzuhören, beziehungsweise auch Rat von Familie, Freunde zu bekommen?
Ja, genau. Also im ersten Schritt habe ich natürlich erstmal so meine engsten Angehörigen, also meinen Partner und meine Eltern, darüber informiert. Und dann habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, wie gehe ich denn da jetzt auch mit meinem Arbeitgeber um? Also ich meine, jetzt habe ich irgendwie gesagt bekommen, dass ich 6 bis 12 Monate irgendwie nicht auf die Arbeit gehen werde. Dass es keine Erkältung ist, das können die Leute sich dann wahrscheinlich auch irgendwann denken. Und habe mich dann dazu entschieden, auch schon frühzeitig meinen Vorgesetzten anzurufen und ihn darüber in Kenntnis zu setzen, dass ich eine psychische Erkrankung habe und für längere Zeit ausfallen werde, und bin im Nachhinein auch total froh, dass ich eigentlich von Anfang an sehr offen damit umgegangen bin und habe auch von allen Seiten, sowohl von meinem Arbeitgeber als auch von meiner Familie sehr viel Einfühlungsvermögen und Verständnis empfangen, was mir, glaube ich, auch noch mal schnell diese Rückendeckung gegeben hat. Also alle haben wirklich von Anfang an gesagt, nimm dir jetzt so viel Zeit, wie du brauchst, konzentrier dich komplett auf dich selbst. Ich weiß, es ist einfacher gesagt als getan, aber versuch kein schlechtes Gewissen zu haben. Wir kriegen das hier irgendwie hin. Ja. Und das war eigentlich total schön. Ich glaube, wenn ich da nicht so offen gewesen wäre und nicht gesagt hätte, boah, krass, irgendwie ist hier tatsächlich scheinbar psychisch bei mir ein bisschen was gerade nicht in Ordnung, hätten ja auch die anderen Menschen überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt, mit so viel Liebe und mit so viel Empathie auf mich eingehen zu können.
Ja, total. Ich glaube, das ist der wichtigste Schritt, erstmal dann sich auch einzugestehen, dass da was ist, und das Bewusstsein dafür zu erweitern und auch zuzulassen, weil häufig geraten ja auch gerade dann die Menschen wieder in dieses alte Muster und sagen so, nee, glaube ich nicht, stimmt nicht, und eigentlich mir geht's ja gut, und machen dann einfach genauso weiter, bis es wieder irgendwann zum nächsten Knall kommt und die nächste Erkrankung, vielleicht dann tatsächlich auch was Körperliches und Schwerwiegenderes, vor der Haustür steht und dann wieder, ne, die Person wieder zurückholt. Und deswegen, je früher man sich da einfach, also je früher man einfach ehrlich mit sich selbst ist, und sich eingesteht, dass es auch absolut in Ordnung ist, mal auch, also was heißt mal, also wir haben ja immer auch seelischen Schmerz, seelisches Leid und seelische Belastung, und dass das auch eine Wechselwirkung ist mit dem Körper und dass es genauso, wenn nicht sogar noch ernster zu nehmen ist, als jetzt nur, sag ich mal, irgendwie die leichte Erkältung, ja. Deswegen, finde ich super bemerkenswert, dass du da direkt auch das zugelassen hast und dir auch direkt die Hilfe holen wolltest und konntest vor allem, weil das ist eine totale Stärke eigentlich deiner Persönlichkeit, dass du so resilient bist, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt aber auch wieder gesund werden und halt auch nicht jetzt mich darin jetzt noch weiter irgendwie drin suhlen und finden, dass es irgendwann noch schlimmer wird. Ja. Total wichtig. Genau. Kurzen Faden verloren. ja, ich finde es total spannend, wie du damit umgegangen bist, weil der erste Schritt ist ja, nachdem du dir das eingestehst, was quasi gerade abgeht und dir das vor Augen führst, dann auch den Umgang wirklich dann damit zu finden. Also auch zu schauen, okay, was mache ich denn die nächsten 6 bis 12 Monate, wenn ich nicht arbeite? Das ist ja auf einmal, wenn du so eine 50-60-Stunden-Woche hattest vorher, ist es natürlich dann so, habe ich jetzt auf jeden Fall viel Zeit. Wie bist du das angegangen? Wie hast du das für dich strukturiert? Was hast du vielleicht für Hilfe gehabt, für Anhaltspunkte? Wie bist du allgemein dann an die Situation wirklich drangegangen, sobald du wusstest, okay, ich muss mich dem jetzt einfach hingeben?
Ja, also das war ein absolutes Wechselbad der Gefühle und ich bin da, glaube ich, auch unterschiedliche Phasen so durchlaufen, jetzt rückwirkend. In den ersten, ja, 1, 2, vielleicht auch 3 Wochen war es wirklich so, dass ich erstmal viel mir Ruhe genommen habe und mich wieder so ein bisschen erholt habe und geschlafen habe. Und ich habe aber auch schon gleich von Anfang an sowohl von meiner Ärztin als auch von meiner Therapeutin gesagt bekommen, wie wichtig das ist, dass ich meinem Tag eine Struktur gebe, weil gerade in dieser Erschöpfung kann es schnell passieren, dass man in so eine depressive Phase sozusagen abrutscht, weshalb Struktur einfach wichtig ist. Und das war für mich aber auch gar kein Problem. Ich bin sowieso ein sehr strukturierter, organisierter Mensch und ich liebe Struktur. Also habe ich mir tatsächlich halt jeden Morgen einen Wecker gestellt, bin aufgestanden, habe geduscht, gefrühstückt. Ich habe versucht, jeden Tag rauszugehen, egal wie doof das Wetter war, um halt irgendwie mal frische Luft zu schnappen. Und dann irgendwann nach so 1, 2 Wochen habe ich angefangen, ja, so ein bisschen nach Literatur zu schauen, um mich einfach mal ein bisschen stärker mit der Thematik auseinanderzusetzen und zu gucken, was es da so gibt. Und habe da ja einige Bücher gefunden, die mich sehr stark interessiert haben. Und habe aber auch wieder angefangen, soziale Kontakte aufzunehmen, auch mich mit Freunden zu treffen, über normale Themen des Lebens irgendwie zu sprechen, über meine Themen zu sprechen. Und über eine Freundin habe ich dann auch den Tipp bekommen, mal so einen MBSR-Kurs zu machen. Also das heißt ja Mindfulness-Based Stress Reduction. Genau. Und ist ein System von Jon Kabat-Zinn, das sich sehr stark so mit Achtsamkeit auseinandersetzt. Und genau, dann habe ich mich dafür so einen Achtsamkeitskurs angemeldet und habe darüber viel gelernt und Kraft geschöpft. Und ja, ich hatte schon in der Zeit, in der ich noch gearbeitet habe, eine sündhaft teure Spa-Fitnessstudio-Abonnement, das ich aber irgendwie nie nutzen konnte, weil ich die ganze Zeit halt gearbeitet habe. Und in diesem Fitnessstudio wurden, ich glaube, insgesamt 7 oder 8 verschiedene unterschiedliche Yoga-Arten angeboten. Mhm. Und ja, man kann eigentlich sagen, dass ich, glaube ich, gefühlt 5 Tage in der Woche halt dort war und so ziemlich mir alles an Yoga reingefahren habe, was es gibt. Und dann danach ordentlich mir die Seele aus dem Leib geschwitzt habe. Und nachdem auch so diese ersten Schuldgefühle überwunden waren, konnte ich auch irgendwann langsam mal anfangen, diese Zeit so ein bisschen für mich zu genießen. Und ja, irgendwann ist das total in Wut umgeschwungen. Es war auch extrem lustig. Auf einmal war jeder und alles daran schuld, dass es mir jetzt gerade schlecht geht. Und ja, man kann halt so sehen, wie wirklich von Woche zu Woche mit jeder Therapiesitzung da unterschiedliche Themen halt hochgekommen sind, bis ich dann irgendwann an den Punkt gekommen bin, an dem ich bitterlicherweise anerkennen musste, dass ich das selbst herbeigeführt habe. Autsch.
Da ist dann schön den Spiegel davor halten und reinschauen und lächeln. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass die Erkenntnis dann nochmal so next level ist natürlich, wenn man feststellt, okay, man kann einfach nicht die Schuld oder auch die Verantwortung anderen zuschreiben. Letzten Endes ist man selbst für sich und sein Wohlbefinden verantwortlich. Und da kommen ja auch dann die wunderschönen Glaubenssätze ins Spiel, die sich so tief in uns verankern durch Erfahrungen aus unserer Kindheit und Erziehungsmodelle und Vorbilder und Filme und alles Mögliche, was uns prägt, was uns irgendwelche Dinge vormacht oder irgendwelche Einstellungen glauben lassen möchte, wie zum Beispiel auch, ich muss alles perfekt machen, weil sonst bekomme ich keine Anerkennung, keine Liebe. Und wenn man so etwas in sich drin hat, was wir alle in uns drin haben, auf eine gewisse Art und Weise, in einer gewissen Ausprägung, dann kann das schon auch mal eine schmerzliche Erfahrung sein, aber auch eine sehr erlösende Erfahrung, wenn man erstmal weiß, was geht da in mir drin ab, und wenn man mal lernt, sich zu verstehen und danach auch nachvollziehen kann, warum habe ich so gehandelt und wieso bin ich eigentlich jetzt hier an diesem Punkt, weil das ist ja auch eigentlich letzten Endes vielleicht auch ein gut so, dass es passiert ist, wenn ich das jetzt so sagen darf.
Also, ja, absolut.
So, vielleicht kannst du dazu auch nochmal sagen, dass, also wie du halt diese Erfahrung rückblickend auch dann wahrgenommen hast, dass es vielleicht auch gut war, dass du durch dieses Leid durchgegangen bist, um jetzt hier sitzen zu können, als eine starke Frau, die halt was ganz anderes jetzt erreicht hat schon.
Ja, also ich hatte eigentlich schon immer den Eindruck, dass ich sehr ein gutes Verhältnis zu mir selbst habe und auch sehr reflektiert bin. Mhm. Aber das hat mich dann doch noch mal kurz von meinem hohen Ross heruntergeholt und mir gezeigt, dass ich vielleicht doch noch nicht ganz so ehrlich mit mir selbst bin. Und insofern, das war ein ganz schöner Hammer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wünsche mir für jeden, dass er seine Reflexion auf eine andere Art und Weise starten kann, als jetzt einmal so komplett den Boden unter den Füßen weggezogen zu bekommen. Aber es ist ein typisches Phänomen, das man ja in vielen, vielen Bereichen sieht, dass solche sehr einschneidenden Erlebnisse dann erstmal zu so einem Umdenken und zu so einem Prozess der Weiterentwicklung führen. Und insofern kann ich definitiv sagen, dass es das Beste ist, was mir jemals passiert ist. Also ich bin total froh darüber, und ja, es hat manchmal richtig wehgetan und ich habe manchmal blöde Gefühle gehabt und habe mich sehr einsam und verloren gefühlt und hatte Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich durch die verschiedenen Dinge, die ich gemacht habe, also die Therapie natürlich zum einen, aber auch die Gespräche mit Freunden, die Bücher, die ich gelesen habe, die Kurse und Workshops, die ich in der Zeit gemacht habe, einfach dazu geführt haben, dass ich eine viel bessere Bedienungsanleitung für mich, meinen Körper und meine Psyche so gefunden habe und mich viel mehr zu Hause und viel mehr angekommen fühle und den Eindruck habe, Fähigkeiten erlernt zu haben, die es mir ermöglichen, viel besser jetzt steuern zu können. Ja. Und dafür bin ich unendlich dankbar und hoffe aber trotzdem, auch weiterhin arbeite ich sehr stark daran, eine sehr bodenständige Haltung dazu zu bekommen. Denn auch meine Therapeutin, nachdem ich dann irgendwann austherapiert war und quasi dann gesagt bekommen habe, so, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen, und ich habe das Gefühl, sie stehen auf sicheren Füßen und sie sind jetzt bereit dazu, ihren Weg wieder zu gehen. Sie sind auch wieder bereit dazu, arbeiten zu gehen. Hat sie mir dennoch gesagt, dass ich in der Zukunft halt vorsichtig bleiben soll oder achtsam bleiben soll, weil nur weil ich das jetzt einmal erlebt habe und gemacht habe, heißt es nicht, dass mir das nie wieder passieren kann. Also nur weil ich jetzt einmal die Windpocken hatte, heißt das noch lange nicht, dass ich nie wieder die Windpocken bekommen kann. Und deswegen bin ich jetzt umso achtsamer irgendwie mit mir selbst und habe so meine Methodiken, meine Rituale für mich entwickelt, die mir einfach dabei helfen, meinen Kompass auf Norden zu halten und wirklich zu schauen, dass es mir gut dabei geht.
Ja, und das muss man ja auch erstmal lernen. Also wir, vor allem je nachdem, wie alt man natürlich auch ist, wir leben halt so in unseren Strukturen drin, unseren Mustern, die wir gelernt haben in unserer Vergangenheit, dass es halt total schwierig ist, wenn man nicht so, wie du sagst, so eine Bedienungsanleitung hat wie von einem neuen Fernseher oder von seinem Laptop, keine Ahnung, sich damit auseinanderzusetzen und diese halt erstmal selbst für sich aufzuschreiben und dann auch zu verstehen, den nächsten Schritt so, okay, wenn jetzt der Knopf gedrückt wird, dann
passiert das.
Dann passiert das, und bei dem anderen wird es vielleicht lauter oder leiser oder kann vielleicht auch explodieren, wer weiß. Aber das ist, glaube ich, so ein unglaublich wichtiger Schritt, das dann auch für sich zu erarbeiten und vielleicht tatsächlich auch in einem therapeutischen Setting oder vielleicht mit Hilfe von einem Coaching oder vielleicht mit Freunden oder wenn man auch kann, das mit sich selbst irgendwie auszumachen. Und es gibt mittlerweile so unglaublich tolle andere Podcasts und Menschen, die halt im Internet da auch ihre Erfahrungen teilen und auch andere Wege noch aufzeigen, die ja für uns alle, glaube ich, wichtig sind. Und das hört auch nicht auf. Also das ist ja auch so ein, ja, wie du sagst, ja, wenn du einmal Windpocken hast, kannst du halt auch wieder kriegen. Ja, es ist einfach ein Prozess, der immer fortlaufend ist. Der hört einfach nicht auf. Und das macht ja das Leben dann auch so spannend und so wunderbar und so schön. Und es wäre jetzt auch so langweilig, ne, wenn man irgendwie sagt, okay, wir hatten jetzt einmal die Grippe und kriegen nie wieder eine Grippe. Ja. Deswegen aber zu schauen, okay, die nächste muss vielleicht nicht so eskalieren und zu schauen, ja, was sind einfach meine Strukturen, meine Glaubenssätze, sich damit auseinanderzusetzen, was man so für Lebensregeln auch in der Vergangenheit entwickelt hat und wie man damit umgehen kann. Genau, also ja, vielleicht nochmal auch zu schauen, was kann man denn präventiv machen, damit man, damit du auch vielleicht schon frühzeitig anfangen kannst, so einen Burnout entgegenzuwirken und da sind, glaube ich, gibt es so generelle Tipps, also auch so zu schauen, okay, tu wirklich das, was dir gut tut, mache das, worauf du Lust hast und sag auch ab und zu mal nein, wenn du halt keine Lust hast. Also wir haben auch ganz oft, das merke ich auch an mir selbst, so ein Verpflichtigungsbedürfnis irgendwie, dass man es allen recht machen möchte, beziehungsweise auch diverse soziale Verpflichtungen hat und Einladungen hat und dass man da auch einfach mal sagt, so nee, heute bleibe ich zu Hause und schaue mir einen Film an oder lese einfach ein gutes Buch oder bin einfach mit mir, höre Musik, mache mein Hobby und lass nicht schon wieder den Yogakurs ausfallen, weil ich eigentlich zu dem und dem treffen muss und da so ein bisschen zu schauen, okay, was tut mir gut und die Zeit dafür halt auch einzuräumen. Da finde ich immer das so schön, wenn man sich in seinem Terminkalender tatsächlich auch wirklich feste Termine vereinbaren, ja, die halt auch, die man nicht verschieben darf, also am besten irgendwie einen roten Stift nehmen oder irgendwie keinen Bleistift oder so und ja, sich Termine schaffen, die einfach nur dir gehören, wo du halt einträgst, okay, da machst du irgendwie dein Hobby, dies, jenes, vielleicht machst du auch einfach nichts, ja, vielleicht gehst du spazieren und dass man da auch vielleicht wieder alte Hobbys und Sachen, die man gerne macht, wieder entdeckt für sich, ja, für die irgendwie sonst im Alltag keine Zeit sind. Und das ist halt so dieses Ding, also ganz, ganz wichtig, halt seine Prioritäten zu setzen und zu schauen, für was nehme ich mir Zeit und da einen achtsamen Umgang mit sich zu entwickeln. Und das ist ja auch dann das Thema Achtsamkeit ganz, ganz groß, auch wenn es mittlerweile so der Hype ist. Ich finde es toll, dass es so einen Hype hat und irgendwie so ein neuer Trend ist, weil so wird es halt dann auch noch bekannter und halt auch eher noch zugänglicher für die Menschen, um zu schauen, okay, vielleicht bist du schon so ein bisschen in der Richtung orientiert, vielleicht hast du Lust, auch mal so einen MBSR-Kurs zu machen, den habe ich auch schon mal gemacht, ich glaube auch bei derselben Heilpraktikerin, was eine ganz, ganz tolle Erfahrung auch für mich war, so eine Regelmäßigkeit da drin zu haben und zu finden. Und es sind auch neue Methoden, die man lernen kann, um einfach seinen Alltag so ein bisschen so den Stress zu nehmen, so zu entschleunigen und sich auch mal zu hinterfragen, so mein Gott, für was stresse ich mich denn jeden Tag und macht das wirklich Sinn? Also ich glaube, dein Unternehmen, das gibt's, wo du vorher gearbeitet hast, gibt's bestimmt immer noch und es war auch in Ordnung, dass du dann ja nicht irgendwie da warst und es wird auch weiterlaufen und es ist einfach immer das Wichtigste, sich zuerst zu stellen und nicht die Arbeit oder sonstige Verpflichtungen und zu schauen, ja, ist es, also passt es gerade, was ich da irgendwie mache. Genau, vielleicht hast du noch einen Tipp?
Ja, gerne. Also ich glaube, wenn ich jetzt so im Nachhinein mich vergleiche, wie ich war, als ich quasi die Diagnose bekommen habe und wie ich mich jetzt gerade fühle, kann ich definitiv sagen, dass ich da einen massiven Unterschied spüre. Mhm. Und ich glaube, einer der größten Unterschiede ist oder einer der ersten Zeichen, die ich hätte deuten können, ist zum einen, dass ich nicht mehr gut geschlafen habe. Mhm. Ich bin in der Regel jede Nacht mindestens 7, 8 Mal aufgewacht und ich habe mir irgendwann angewöhnt, einen Zettel und einen Stift neben mein Bett zu legen, weil mir ständig eingefallen ist in der Nacht, was ich noch erledigen muss auf der Arbeit. Und habe mir das dann aufgeschrieben. Ein anderer Aspekt ist, ich habe insgesamt, ich glaube in der Zeit über einen relativ kurzen Zeitraum bestimmt 6 oder 7 Kilo zugenommen. Und habe mich auch extrem unwohl in meinem Körper gefühlt, einfach weil ich mich extrem ungesund ernährt habe. Ich habe sehr viel Zucker und sehr viel Dinge gegessen, die mir irgendwie nochmal so einen Energiekick gegeben haben, um jetzt nochmal durchzuhalten und das nächste Meeting zu schaffen. Und ich habe es aber, weil das so ein schleichender Prozess war, gar nicht so bewusst wahrgenommen. Aber eigentlich bin ich vom Typ her jemand, der sich gerne leicht und gesund ernährt. Und in der Zeit, boah, also was ich da in mich reingeschaufelt habe, das war echt nicht mehr feierlich. Und dementsprechend nimmt man halt auch irgendwann zu. Und ich habe sogar auch mit meiner Ärztin damals einen speziellen Test gemacht. Ich wollte unbedingt wissen, wie mein Cortisolwert aussieht. Mhm. Also für all diejenigen, die nicht wissen, was Cortisol ist, das ist eins der Indikatoren in unserem System, das mit dem Stresshormon sozusagen verbunden ist. Und dann habe ich da so eine Speichelprobe abgegeben, also genau mit so einem Stäbchen in den Mund, Schleimhäute einfangen und dann wurde das eingeschickt. Und das macht man dann auch zu unterschiedlichen Zeiten über einen längeren Zeitraum, um halt dann quasi Vergleichswerte zu sehen. Und mein Cortisolwert war 5-fach über dem, wo er normalerweise sein müsste.
Heftig.
Und also das ist ein ganz deutlicher Indikator gewesen, was bei Cortisolüberschuss dann auch häufig dazu führt, ist, dass man Fetteinlagerungen macht, einfach weil der Körper nicht mehr ganz so verbrennen kann und arbeiten kann, wie er das normalerweise tut. Und ein ganz anderer, noch wichtiger Punkt bei mir war extreme Stimmungsschwankungen, die ich jetzt so auch überhaupt nicht mehr habe und vor allen Dingen eher in so eine aggressive Richtung. Also das heißt, wenn jemand was von mir wollte, was quasi noch zusätzlichen Druck oder irgendwie so eine, ja, ein weiterer Punkt auf meiner To-Do-Liste sozusagen, genau, so eine Erwartung bedeutet hat, war ich nicht mehr dazu in der Lage, so zu regulieren, dass ich sage, du hör mal zu, das wird mir zu viel, ich möchte das nicht tun, sondern ich bin einfach ausgerastet und habe die Leute angeschrien. Und es ist auch ein Verhalten, das ich selbst bei anderen Menschen überhaupt nicht schön finde und auch bei mir selbst überhaupt nicht schön finde und es entspricht auch wirklich nicht meinem Naturell, so zu sein, aber das war dann irgendwie scheinbar die einzige Möglichkeit, die meine Psyche noch gesehen hat, um halt Dinge einfach abzumoderieren oder halt Nein zu sagen. Also das heißt, meine Grenzsetzung war sehr spät, also ich habe sehr lange quasi Dinge mit mir machen lassen und dann, aber wenn die Grenzsetzung kam, war es halt so eine gefühlte Atombombe. Und ich meine, es ist ja schön zu sehen, dass die Grenzsetzung dann im Notfall noch funktioniert, aber irgendwie zu lernen, das vielleicht ein bisschen früher zu regulieren, ist auf jeden Fall was, was sich für mich besser anfühlt. Und insofern glaube ich, was mir dabei sehr stark geholfen hat, ist so eine kleine tägliche Reflexion am Abend zu machen und einfach mal zu gucken, wie es mir geht. Und das Interessante, was ich fand, war einfach, also ich habe eine Gruppentherapie gemacht und in meiner Gruppe waren auch Patienten mit Depressionen. Und unsere Therapeutin hat uns halt auch einfach erklärt, dass theoretisch eine Depression nach 2 Wochen diagnostizierbar ist. Also das heißt, wenn über einen Zeitraum von 2 Wochen bestimmte Symptome oder Anzeichen halt einfach da sind, wie schlechter Schlaf, Verstimmungen, Gewichtszu- oder Abnahme oder allgemein auch so Symptome, die ich sag mit dem Hunger zusammenhängen, könnte man es quasi schon feststellen. Und wenn man dann schon nach 2 Wochen zu einem Therapeuten gehen würde und sagen würde, hier guck mal, ich habe die und die Symptome, bitte hilf mir dabei, wäre das eine Sache von 2 bis 3 Monaten und das Thema ist durch. Und weil wir aber uns irgendwie häufig davor scheuen, schon so früh Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil wir denken, ach, das ist ja irgendwie noch gar nichts, wäre wahrscheinlich die halbe Therapeutenwelt total dankbar, wenn alle Patienten irgendwie schon nach 2 Wochen aufkreuzen würden und man diese Sachen dann auch relativ schnell wieder in den Griff kriegen könnte. Stattdessen verschleppen wir solche Sachen wahrscheinlich über Jahre. Auch ich habe letzten Endes all diese Muster in meinem Kopf über einen sehr langen Zeitraum verschleppt, was dann dazu geführt hat, dass das irgendwann das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und dann ein bisschen länger gedauert hat, das alles irgendwie wieder in den Griff zu bekommen. Und ein anderer Punkt, falls du jetzt einige Punkte hast, mit denen du dich da identifizieren kannst oder vielleicht Gemeinsamkeiten entdeckst, was mir am meisten dabei geholfen hat, war wirklich diese Sache als eine Erkältung anzusehen. und nicht das als einen Teil meiner Persönlichkeit anzuerkennen. Also ich meine, wir alle hatten vielleicht schon mal Durchfall gehabt. Und nur weil man mal Durchfall hat, heißt es ja auch nicht, dass ich jetzt eine Durchfallperson bin oder irgendwie, ich weiß auch nicht, dass das jetzt Teil meiner Persönlichkeit ist. Und auch diese Erschöpfung oder Anpassungsstörung oder Depression, das ist das Gleiche wie Durchfall. Das ist nicht ein Teil deiner Persönlichkeit. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz wichtig, das zwar auf der einen Seite anzuerkennen und zu akzeptieren, sich zu öffnen und daran zu arbeiten, aber vor allen Dingen nicht zu denken, dass man jetzt ein stigmatisierter anderer Mensch ist.
Absolut. Absolut. Und finde es auch total spannend, wie du zum Beispiel auch auf gewisse Trigger reagiert hast. Und ja, dass man da so total sensibel mit sich sein muss, weil jeder reagiert natürlich auch anders auf irgendeinen Trigger. Und zum Beispiel halt Personen, die halt sehr, sehr strebsam sind und perfektionistisch und vielleicht dann da eher auch in so eine aggressive Schiene irgendwie abdriften. Das ist halt so diese eine Seite, aber es gibt natürlich auch, und vielleicht trifft das auch bei dem einen oder anderen, der zuhört, zu, dass man eher auch in so eine Selbstwertproblematik halt reinkommt und so also sich dann denkt, okay, ich muss es allen recht machen und eher sich unterwirft und halt nicht auch mal sagt und nicht noch mal ausbricht, sondern halt genau, also halt quasi verstummt sozusagen und introvertiert wird. Und dass man da einfach auch so sensibel für sich ist und zu schauen, okay, wie reagiere ich denn auf gewisse Dinge und was kommt mir da bekannt vor, was gar nicht zu meinem Naturell irgendwie passt. Und da herauszufinden, wie man halt eigentlich tickt.
Total, also wie du es eben schon sagtest, ich glaube tatsächlich, dass Selbstwert aber auch bei mir der eigentliche unterliegende Grund gewesen ist und dass ich halt quasi mir immer mehr Aufgaben an mich gerissen habe, um jedem halt quasi zu beweisen, wie toll ich bin und um die Anerkennung zu bekommen, dabei meine Grenzen aber komplett zu missachten und dann halt irgendwann mit Wut zu reagieren. Und ich glaube, wie du es aber auch schon genauso sagtest, es gibt Menschen, die reagieren vielleicht eher mit Angst oder es gibt Menschen, die reagieren vielleicht eher mit Trauer oder ja, also aber da ist es, wie ich schon sagte, ganz wichtig, seine eigene Bedienungsanleitung irgendwie zu finden und die findest du auch am besten nur in dir selbst drin, mit der Hilfe vielleicht von jemand anderem und dann einfach mal zu schauen, ja, wer bin ich eigentlich und was ist jetzt Teil dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Erkrankung und eine Reaktion auf diese Erkrankung und was bin eigentlich ich? Und vielleicht auch, wer will ich eigentlich sein? Also das ist ja auch eine ganz spannende Frage, weil auch da kann man ja tatsächlich Einfluss drauf nehmen.
Tatsächlich, ja. Gott sei Dank. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, ich liebe diese Fragen. Warum bin ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Und wo will ich hin? Und wer bin ich und wer will ich sein? Und das sind halt so diese Schlüsselfragen, die man ja tatsächlich hat oder die man sich tatsächlich stellen sollte, um herauszufinden, welche Position wir hier auf dieser wunderschönen Erde haben und in diesem schönen Leben. Und es liegt an dir und an deiner Verantwortung, was halt daraus zu machen. Genau.
Wobei das nicht heißt, dass ich nicht auch viele Momente des Selbstmitleids hatte, in denen ich mich ordentlich gebadet habe. Also,
das darf man auch
ja,
haben.
Ja, man kann ja mal kurz baden, solange man dann hinterher wieder aufsteht und sich das Selbstmitleid wieder abtrocknet und sich denkt, okay, jetzt machen wir mal wieder weiter.
Ganz genau, ganz genau. Ja, und vielleicht kommen auch zwischendurch kleine Erkältungsmomente, wo man auch mal wieder Tage hat, wo es halt nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist einfach der normale Zyklus des Lebens und die normalen Begebenheiten, vor denen wir uns alle nicht komplett isolieren können, was auch absolut okay ist. Darum geht es natürlich auch nicht. Sondern einfach so diesen gesunden Umgang mit sich zu finden, sich was Gutes zu tun, darauf zu achten, dass man gut mit sich ist, gut isst, sich bewegt und einfach nicht in einem System sich eingliedert, was nicht seinem eigenen System quasi entspricht. Und ich hoffe, das waren irgendwie Impulse und Erfahrungen, die dir auch helfen, vielleicht bei dir wieder mehr ein Stückchen anzukommen und vielleicht auch für dich ein paar Dinge im Leben zu klären, wo du gerade zum Beispiel stehst, wo du dich selbst gerade siehst, was vielleicht auch deine Visionen sind, deine Zukunftsperspektiven. Und ich bedanke mich total, Marleen, dass du dabei warst und ja, deine Erfahrungen geteilt hast und du so mutig bist, um auch darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist eine unglaubliche Hilfe für alle Menschen, die zuhören und davon sich einen Teil mitnehmen können. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und ja, vielleicht verlinken wir später noch meine Seite, wenn du irgendwelche...
Ach, darüber haben wir gar nicht gesprochen, oder? Das, was du machst?
Ach, nee, kein Stress.
Das hängen wir jetzt nochmal ganz kurz dran, weil das ist
doch,
ja auch...
Doch, wir haben darüber geredet.
Haben wir?
Ja, doch, wir haben,
ach so,
darüber
haben
geredet.
Wir darüber geredet.
Ich wollte nur noch mal sagen, wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder dir irgendwas unklar ist, du kannst dich gerne auch jederzeit bei mir melden und ich freue mich über alle Kommentare, Wünsche, Anregungen, Fragen und bin da immer offen für alles.
Ja, genau, das machen wir auf jeden Fall. Du findest in der Infobox auf jeden Fall Marleens Seite und ihren Instagram-Account und ja, auch unsere Seite natürlich fajo.de und auf fajo.de/blog findest du dann auch einen Blogbeitrag dazu, wo wir auch nochmal Infos zusammenfassen, wo du nochmal nachlesen kannst, was jetzt genau das Burnout wirklich ist und wie es sich abgrenzt und ja, wo du einfach ja auch nochmal nachgucken kannst für andere Impulse. Wir teilen da immer unsere Erfahrungen und andere spannende Themen, die dir vielleicht gefallen werden. Ja, und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn du unseren Kanal, sagt man Kanal, also diesen Podcast auf jeden Fall, wenn du den abonnieren möchtest und uns eine Bewertung schreiben möchtest, vielleicht auch auf Instagram, da gibt es dann jeden Mittwoch immer zu dem jeweiligen Podcast einen Instagram-Post und darunter lesen wir dann auch diese Kommentare und können darauf reagieren, beziehungsweise kannst du uns auch sehr gerne dann persönlich schreiben auf Instagram oder auch über fajo.de. So viele Möglichkeiten, wir werden es auf jeden Fall beantworten und sind da auch bemüht, das auch schnell zu tun und auch freuen wir uns über Feedback beziehungsweise auch Anregungen vielleicht für weitere Themen, was dich interessiert, worüber du gerne mehr erfahren möchtest, vielleicht auch andere Bereiche der Bewegung, der Ernährung oder auch im Bereich der Achtsamkeit. Wir freuen uns, von dir zu hören und wir freuen uns, dass du dabei bist und zuhörst. Und jetzt wünschen wir dir einen wunderschönen Tag und was auch immer du tust, tue es voller Dankbarkeit und mit ganz, ganz viel Liebe und mit einem Lächeln auf deinen Lippen und genieße diesen wunderschönen Tag und wir freuen uns, wenn du bald wieder auf Play drückst und dabei bist.
Tschüss.
Mach's gut.
Tschüss.